Herzlich willkommen zu meiner Wannabe-A-Founder-Reihe. Verpasst neben diesem Podcast nicht die Wannabe-A-Founder-Masterclass im Oktober. Jeweils 3 Tage in 3 aufeinanderfolgenden Wochen in der Startrampe der Sparkasse Oberösterreich in der Tabakfabrik Linz. Die besten Insights und Tipps rund um das Thema Startup und New Business. Zur Gänze vorgetragen von externen Expertinnen, erfolgreichen Unternehmerinnen, Startups und natürlich von mir. Weitere Infos und den Anmeldelink findet ihr unter www.geroldweiß.com. Und nun viel Spaß bei der kommenden Folge. Heute zu Gast bei mir im Wannabe a Founder Podcast, Berliner Schnauze. Ich sage, das ist durchaus provokant. Antje Wolm. Hallo Antje, danke, dass du heute gekommen bist.
Hallo Gerold, danke für deine Einladung.
Warum eigentlich Berliner Schnauze? Du hast zu mir einmal gesagt in einem Vorgespräch, beziehungsweise wenn wir mal ein Shooting gehabt haben. Warum Berliner Schnauze?
Erstmal komme ich aus Berlin. Ich bin in Berlin aufgewachsen und ich bin dafür schon bekannt, dass ich öfter mal das gesagt habe, was ich mir denke. Und in einem Berliner Dialekt klingt das immer gleich ein bisschen rau.
Das ist jut, ne?
Naja, fast. Ja, so ähnlich, genau. Ja, und die Berliner Schnauze habe ich aber ein bisschen abgelegt.
Warum, wo kommt das Berliner Schnauze? Bist du damals noch in West-Berlin oder in Ost-Berlin aufgewachsen?
Ich bin in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen. Wirklich direkt an der Berliner Mauer. Also wir haben wirklich aus dem Schlafzimmerfenster, aus dem Küchenfenster und aus dem Badfenster rausgeschaut und haben die Mauer vor der Nase gehabt. Beziehungsweise konnten wir ein bisschen drüber schauen. Und da kommt es her.
Und war das so, muss ich jetzt fragen, war das jetzt klassisch Plattenbau, wie man sich das vorstellt in Berlin, oder war das normales Wohnhaus unter Anführungszeichen? Klingt jetzt ein bisschen stereotyp, aber wenn man an Ost-Berlin denkt, denkt man immer an Plattenbau und weiß nicht, was noch.
Ja, also Berlin oder Ost-Berlin hatte mehrere Bezirke und wir haben damals in Berlin-Mitte gewohnt und dort waren viele Altbauhäuser und wir hatten wirklich eine schöne Altbauwohnung, relativ groß mit ganz hohen Decken. Und wir hatten eigentlich eine schöne Wohnung also uns ging es eigentlich ziemlich gut damals, glaube ich.
Glaube ich. Kannst du dich noch etwas erinnern an diese Zeit? Ein bisschen hast du das ja noch miterlebt, oder? Mhm. Und dann den Mauerfall?
Mhm. Also ich war knapp 5, als die Mauer gefallen ist, und ich kann es mich schon sehr stark daran erinnern, weil mein Vater bei der Polizei damals war. Und auch im Einsatz war, als die Mauer gefallen ist und ich vorm Fernseher saß und gewartet habe, bis ich ihn quasi sehe. Hab natürlich nicht gesehen. Und
Hast du das damals auch schon so mitbekommen, live beim Fenster runtergeschaut, wie auch immer, wie die Mauer dann gefallen ist? Weil wenn du sagst, du hast direkt in die Mauer hingesehen, ich kann mich noch an die Bilder erinnern, bitte korrigier mich jetzt, es war, glaube ich, im November 1989, bin ich vom Fernseher gesessen, Samstagabend, glaube ich, war das, und habe mir die Live-Übertragung angesehen, wie die ersten Ostberliner dann quasi über die Mauer drüber sind. Es war gigantisch, das mitzubekommen. Hast du das auch irgendwie so live mitgekriegt oder hast du das wirklich nur vom Fernsehen aus?
Ich weiß schon, dass wir dann die nächsten Tage, als bei uns quasi bei dem Grenzstreifen wirklich die Mauerstücke gefallen sind meine Familie und ich halt über diese Mauer drüber gehüpft und gejumpt und haben quasi schon die erste Westluft geschnuppert. Genau, und sind einfach quasi genau gerade rüber.
Und Westluft schnuppern, das war ja damals wirklich etwas Besonderes, oder? Mhm. Das war ja, der Westen war ja immer das Ziel von Ost-Berlinern de facto, und dann sieht man da so rüber in die moderne Welt damals, zumindest was man so mitgekriegt hat aus Österreich. War das tatsächlich so? Kannst du dich dann noch erinnern? Oder hattest du einen Kindergarten zum Beispiel, wie es bei uns üblich ist? Oder wie bist du
so die ersten 5 Jahre, ersten 6 Jahre so aufgewachsen?
Naja, so die DDR war ja dafür bekannt, dass alles sehr geplant war und alles sehr organisiert war, auch wirklich gut organisiert war. Also von den Kindergärten bis zur Krabbelstube, was damals Kinderkrippe hieß. Also du kamst auch schon als Baby in der Regel in die Kinderkrippe. Meine Schwester kam, glaube ich, schon mit 6 Monaten. Bei uns, bei meinem Alter, wurde es dann schon ein bisschen erhöht. Ich kam erst mit 1 Jahr in die Kinderkrippe. Die Eltern haben immer gearbeitet, die Mütter auch. Und das war einfach so. Und jetzt überlege ich gerade, wie war die Frage noch?
Wie du das mitbekommen hast oder wie dann nachher die Zeit war. Ja? Also wie dann die Mauer gefallen ist, ist das erste Mal dann nach West-Berlin rübergegangen. Mhm. Und das muss ja wie ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Also was man halt zumindest aus der Außensicht so mitkriegt als Österreicher. Ja? Wenn man dann auf einmal in die Konsumwelt kommt, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, in den Kapitalismus, ja? Und auf einmal alles da hat, was man sich wünscht, im Gegensatz zu den Jahren vorher. Hast du da vielleicht etwas aus den Erzählungen deiner Eltern mitgekriegt oder deiner Großeltern?
Naja, dadurch, dass wir ja in Berlin gewohnt haben, waren wir ja recht gut versorgt, sage ich jetzt mal so. Also Berlin war ja immer noch die Stadt, wo du eigentlich alles hattest, was du eigentlich haben wolltest, mehr oder weniger. So in Sachsen oder in den sächsischen Ländern oder Städten war das ein bisschen was anderes. Aber bei uns, also unserer Kindheit oder meiner Kindheit hat es, glaube ich, nie an irgendwas gemangelt. Ich bin froh, dass die Mauer gefallen ist, weil ich mit meinem Wesen kann mir nicht vorstellen, immer noch in der DDR zu wohnen. Also das ist für mich wirklich ein absolutes No-Go und bin einfach total happy, dass das jetzt nicht mehr da ist. Und mein Vater, meine Mutter, ich glaube, die hatten sich gut arrangiert mit dem Leben damals. Und sie haben nie drüber geschimpft, aber auch nicht wirklich davon geschwärmt. Also ich glaube, das war einfach ein gutes Arrangement, also für die. Es hat gepasst. Sie.
Man bekommt das auch immer etwas mit aus den Dokumentationen etc., dass sich heute halt Leute damals arrangiert haben mit diesem System unter Anführungszeichen. Dass man natürlich auf einmal mitten durch Berlin eine Mauer baut, ist natürlich der Wahnsinn. Ja, damals in den 60er Jahren. Und dass man da wirklich, also gibt es ja wirklich schreckliche Dokumentationen in Wahrheit. Aber total interessant, wenn einmal wer da sitzt, der das eigentlich so erzählen kann. Und interessant wäre es aber auch noch, sage ich jetzt einmal aus reiner persönlicher Sicht, auch mit deinen Eltern oder Großeltern einmal zu sprechen, wie das war. Wie ist es? Wird darüber gesprochen? Weil bei uns, wir haben ja doch eine relativ dunkle Historie bei uns in Deutschland und in Österreich. Zum Beispiel mein Großvater hat nie über die Vergangenheit gesprochen. Also das war ein Mantel des Schweigens, ist da drüber gemacht worden. War das ähnlich bei euch?
Also meine Großeltern sind beide schon gestorben. Väterlicherseits, mütterlicherseits habe ich es nie kennengelernt. Und mein Opa hat auch nie wirklich gesprochen drüber im Krieg. Also wir wissen, dass er in amerikanischer Gefangenschaft war. Wir wissen, dass er verschiedene Berufe hatte damals, von Konditor bis Lokomotivführer. Aber er hat nie wirklich drüber gesprochen. Also auch bei Familiengesprächen hat er sich nie wirklich so richtig beteiligt, also egal, um was es ging. Also ich glaube, der war immer so ein bisschen, ja, der war zurückgestellt oder traumatisiert vielleicht, weiß ich nicht, kann ich mir gut vorstellen. Und meine Oma die hat sich auch so arrangiert. Die war ganz cool eigentlich und die war Kindergärtnerin damals und die hat sich arrangiert.
Hat sich arrangiert. Du hast jetzt gerade gesagt, Ost-Berlin, wie es damals war, wäre mit deinem Wesen nicht vereinbar, mit deinem jetzigen Wesen. Mhm. Ja? Bevor ich jetzt zurückkomme mit Mauerfall und was passiert dann. Ja? Aber was ist dein Wesen oder was zeichnet dich aus?
ja, ich mag das ganz ehrlich schon, selbst zu bestimmen, wohin ich mag, wohin ich gehen möchte. Und ich mag die Möglichkeit haben, es zu entscheiden. Ob ich es dann letztendlich mache, ob ich reise oder ob ich jetzt über die Grenze gehe, mehr oder weniger, das ist dann was anderes. Aber ich mag, dass es mir frei steht.
Du willst quasi nicht von oben bestimmt werden und dass man da sagt, was du zu machen hast. Ganz blöde Frage jetzt für mich, wirklich total Stereotyp, Verzeihung. Habt ihr einen Trabi gehabt?
Nein.
Nicht?
Nein, mein Vater hat auch keinen Führerschein gehabt, den hat er erst 1991 gemacht und unser erstes Auto war ein Renault Charmat, wo wir ganz stolz drauf waren. Genau.
Ja, also klassisches Wessi-Auto mit Renault aus Frankreich, also keinen Trabi, wie man es, wie gesagt, nochmal sorry für das Stereotyp, aber das ist okay. Halt, was man halt jetzt aus Dokumentationen oder auch damals so mitbekommen hat, wie dann über Ungarn die Leute dann mit den Trabis dann über Österreich nach Deutschland gefahren sind, war schon beeindruckende Szenen, also kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, wie du selbst vom Fernseher gesehen
hast. Meine Tante und mein Onkel hatten einen apfelgrünen Trabi.
Einen apfelgrünen Trabi.
Das war unser Highlight immer, wenn wir in Thüringen zu Besuch waren, sind wir mit diesem Trabi mitgefahren.
Wie war das? Du hast ja Berlin, ist ja eigentlich mitten in Berlin war ja mitten in Ostdeutschland und Berlin war dann die geteilte Stadt. Jetzt hast du ja, wenn du nach Westdeutschland wolltest oder Westdeutschland nach Ostdeutschland oder West-Berlin, nennen wir es so, da hast du dann durch Ostdeutschland durchfahren müssen. War das dann ein Korridor? Weißt du das zufällig noch?
Na, es gab ganz mal die Grenzkontrollen und dann konntest du, da musstest du durch und dann.
Aber die Grenzkontrollen waren natürlich dementsprechend die heftig.
Scharf heftig,
ja. Und dann hast du quasi noch nach Deutschland dann fahren dürfen. So. Nur weil es mich persönlich interessiert hat. Und West-Berlin. Mauer ist gefallen, Klein Antje war 5. Wie ist es dann weitergegangen bei dir?
Also ein absolutes Highlight war, glaube ich, der erste Besuch bei McDonald's. Es hat uns allen nicht geschmeckt, das weiß ich noch. Aber es war trotzdem ein absolutes Highlight.
Du, entschuldige, dass ich da dreigrätsch. Ich bin in Österreich aufgewachsen, ja. In Neumarkt Kallham. Ja.
Keine Ahnung, wo das
jeder
ist.
Jeder McDonalds-Besuch war ein Highlight. Der war von uns 6 Kilometer entfernt, der nächste McDonalds. Also entschuldige, dass ich da weiß.
Ja, wie ging es dann weiter? Ich habe die Grundschule besucht und die war Multikulti, würde ich sagen. Die Grenzen waren offen und dort waren alle Religionen, alle Ethiken, wie auch immer, vertreten. Und dann bin ich relativ schnell in eine andere Grundschule gegangen. Dann sind wir tatsächlich in so ein Plattenbaugebiet gezogen und die Wohnung war furchtbar. Ich habe sie nie gemocht. Und
im Ost-Berlin dann?
Ja,
oder
ja, im Ost-Berlin. Wir sind in Ost-Berlin geblieben und mussten aber ein bisschen weiter rausziehen. Und dort war ich dann auf einer anderen Schule. Genau. Und dann bin ich aufs Gymnasium gewechselt, auf ein Sportgymnasium.
Aber auch wieder im ehemaligen Ost-Berlin? Oder
das war schon? Sogar auch eine ehemalige Kinder- und Jugendsportschule, also auch eine richtige Ostschule eigentlich damals, da wo sie früher auch hart trainiert haben, die Olympioniken, die DDR-Sportler, genau.
Ja, die DDR-Sportler, die war ja dann einmal so ein bisschen ein Skandal mit Doping und ja, so weiter. Also ja. Da war ja auch mal ein Riesending dann dabei. Aber von dem wollen wir jetzt nicht sprechen, sondern dann Schule absolviert, ja, Abitur gemacht. Abitur und dann?
Und dann, ich habe neben dem Abitur schon immer gearbeitet. Also mir war das wichtig, mit dem 16. Lebensjahr darfst du offiziell in Deutschland halt ein bisschen was dazu verdienen. Das habe ich schon immer gemacht und war bei Pick und Kloppenburg damals im Verkauf. Und dann habe ich mich entschieden, ich mag nicht mehr lernen, ich mag nicht studieren, ich muss Geld verdienen. Meine Eltern waren jetzt nicht so in der Position, dass sie mich hätten weiter auch unterstützen können. Und dann habe ich halt angefangen, die Ausbildung zu machen.
Bei Pick und Kloppenburg. Du hast bei P&C in Berlin gearbeitet, nebenbei, neben der Schule?
Neben der Schule, genau.
Gejobbt.
Also nicht nur Samstag, sondern das waren mehrere Stunden in der Woche. Und dann bin ich nach Stuttgart raus. Dort habe ich die Ausbildung begonnen als Handelsfachwirtin. Und
das ist quasi das Pendant zu unserer Lehre nach der Matura, wenn man es einmal so bezeichnen darf.
Ja, das ist eine Lehre mit einer Fortbildung inklusive. Also du machst eine Lehre innerhalb von 1,5 Jahren, weil du hast ja Abitur. Und dann machst du noch eine Fortbildung, wo du halt die ganzen Führungskräfte-Themen mit involvierst.
Das heißt, du bist dann, wie alt warst du dann, wie du nach Stuttgart gegangen bist?
21, weil ich fürs Abitur ein bisschen länger gebraucht habe.
Wer denn nicht? Naja, Leute, die mich kennen, kennen sich jetzt aus. Das macht ja nichts. Also, Das ist ja durchaus auch okay so, ja, dass man sich für etwas länger und mehr interessiert, formulieren wir es einmal so. Mhm. Also Abitur länger, du bist dann nach Stuttgart, Pick und Kloppenburg, Stuttgart.
1,5 Jahre.
Jetzt muss ich dann irgendwann einmal Werbegage verlangen für P&C. Eineinhalb Jahre für P&C dann im Verkauf gearbeitet, oder?
Genau, du machst ja diese Ausbildung, bist im Verkauf, bist aber auch im Lager, bist überall, bist viel auch. Ich war damals angesiedelt in Strobe am Wolfgangsee, also P&C Süd quasi. Also alle, die diese Ausbildung gemacht haben und im südlichen Teil von Deutschland waren, durften immer einmal im Monat oder alle drei Monate nach Strobel. Dort wurden quasi die ganzen theoretischen Inhalte vermittelt. Genau, und nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, bin dann zur Human Resources Abteilung und habe gesagt, ich würde gern nach Rumänien gehen, weil ich wollte eine neue Sprache lernen und wollte eigentlich was anderes kennenlernen. Da sind wir wieder mit den keine Grenzen und so. Also ich brauche das. Und sie sagten damals zu mir, naja, Sie sind noch in der Ausbildung, wir haben einen anderen Vorschlag, wir schicken Sie gerne ins Ausland. Und dann war es Wien.
Du sagst es so abfällig.
Nein, das war wunderbar.
Wien ist nicht Ausland.
Na, Wien ist nicht super neue Kultur, Wien ist keine neue Sprache im wahrsten Sinne. Also ein paar Begriffe musste ich natürlich neu lernen.
Ein bisschen leibend ist schon. Ne?
Ein bisschen leibend. Genau, ein paar Vokabeln musste ich schon neu dazulernen. Aber
also das heißt, Rumänien ist dann nichts geworden, du hast auch Rumänisch nicht gelernt. Dann
ich habe tatsächlich angefangen, Rumänisch zu lernen, kein Scherz. Ich habe das wirklich angefangen, weil ich das ernst genommen habe, aber sie haben mir dann abgesagt.
Und Rumänisch gelernt und du hast das dann aufgegeben und hast dann Rumänisch nicht mehr gelernt. Das heißt, dann nach Wien, auch P&C.
Noch 5 Monate nur oder 6 Monate.
Nein, aber wie lange warst du denn schon bei P&C, wenn ich Berlin ist, dazu rechne?
Mit der Ausbildung, 3 Jahre.
3 Jahre.
Frag mich nicht. Also insgesamt mit der Maturazeit.
Mhm. 3 Jahre P&C, dann Wien und in Wien?
In Wien war ich 6 Monate, stellvertretende Abteilungsleitung, noch in der Ausbildung. Das war schon ganz gut für mich und da war ich in einer ganz guten Position. Das hat mir auch wirklich Spaß gemacht, habe ich unheimlich viel gelernt.
Wie viele Leute hast du da unter dir gehabt?
In der SCS, das war ziemlich viel, ich glaube 15 bis 20.
Und welche Abteilung war das dann? Hast du da unterschiedliche Abteilungen?
Das war Damenoberbekleidung, also da gehörte ziemlich viel dazu.
Aber 15 bis 20 Leute zu führen, da geht man ja schon richtig ins Leadership rein. Ja,
ja. Ja.
Wie war das? Wie ist dein Führungsstil damals gewesen? Du hast es zwar gelernt, ja, in Strobel am Wolfgangsee offensichtlich, ja, aber trotzdem war das dein erster Führungsjob, oder?
Das war mein erster Führungsjob, ja.
Und wie war das? War das kalte Wasser oder?
Das ging noch, damit konnte ich mich ganz gut arrangieren, weil ich war so ein bisschen der Good Cop und meine Abteilungsleiterin war so ein bisschen der Bad Cop. Also da habe ich die bessere Rolle gehabt, das war für mich ganz gut. Als ich dann letztendlich Abteilungsleiterin wurde in Linz, das ging eigentlich auch noch ganz gut. Also ich krieg's schon hin, aber ich bin halt sehr, sehr, sehr empathisch und sehr immer auf die Mitarbeiter bedacht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch meine Ideen und Ziele im Kopf und will sie relativ schnell umsetzen und habe für alles auch immer schnell eine Lösung und tue mir mit Veränderungen überhaupt nicht schwer. Und da kommen halt viele nicht mit und das habe ich immer nicht so richtig mit bedacht.
Und das war dann in Wien, in der SCS war das, dass du dann 15, 20 Leute unter dir gehabt, stelle ich mir nicht einfach vor. Ich weiß, es gibt Menschen, die haben viel, viel mehr Leute wieder unter sich, aber trotzdem, Personalführung ist nichts Leichtes.
Es macht aber auch letztendlich keinen Unterschied, ob du 3 oder 10 oder 20 Leute führst, bin ich der Meinung. Es kommt immer auf die Aufgabe an und auf die Menschen selbst. Also, ja.
Gut, meine Führungserfahrung war ja in der Gastronomie, in der Nachtgastronomie. Das ist natürlich dann wieder ganz was anderes, wenn du auf Teilzeitkräfte angewiesen bist und die dir dann am Samstag am Abend um 18 oder 19 Uhr sagen, du, ich komme heute da nicht. Mhm. Ja, und du weißt aber, heute kommen 1500 Leute. Das ist dann nochmal was anderes. Also jetzt hast du natürlich hier bei P&C da beständigere Arbeitnehmerinnen gehabt, so geht es mir, oder Mitarbeiterinnen, die halt einen fixen Job gehabt haben, aber trotzdem musst du Entscheidungen treffen bei solchen Dingen.
Tue ich mir nicht schwer.
Tust du dir nicht schwer?
Nein, überhaupt nicht.
Waren da auch Dinge dabei, wie, dass man Leute einmal freistellen hat müssen, beispielsweise?
An diesem Job nicht, nein. In dem nächsten oder übernächsten.
Im nächsten und übernächsten, das war dann der nächste Sprung von Wien nach Linz, was ich jetzt erst so herausgehört habe.
Ja, nein,
oder hat es noch eine Zwischenstation gegeben?
Na, das war schon die nächste, also, aber ich meine eigentlich eher den, die nächste, das nächste Unternehmen.
Genau. Nach P&C, was war dann?
Dann bin ich in eine Wohnungsgesellschaft oder Wohnungsgenossenschaft gewechselt und habe dort das Kundenzentrum aufgebaut. Und da durfte ich Mitarbeiter einstellen. Dort habe ich noch keine gekündigt oder durfte ich keine freistellen oder kündigen oder hatte diese Gespräche nicht gehabt. Dort durfte ich Prozesse einführen und die Umbaumaßnahmen mitleiten. Also das war meine Aufgabe dort, dieses Kundenzentrum aufzubauen. Genau, und danach bin ich aber zur H1 Telekom. Und da habe ich wirklich ein großes Team geführt, auch wieder mit 20 Leuten in einem Business Call Center. Und das war wirklich heftig. Und da gab es ein paar kritische Gespräche.
Wie viele Leute hast du da unter dir gehabt?
20
Leute. Mhm. Aber ist ein ganz interessanter Werdegang, weil bei Peek & Cloppenburg angefangen, dann über eine Wohnungsgesellschaft, dann zur A1 Telekom, also reines Technologieunternehmen in Wahrheit. Ja. Wie schafft man diesen Sprung?
Na du, es hat immer alles irgendwie mit Kunden und Menschen zu tun. Und ich glaube, dass ich da ein sehr, sehr gutes Gespür und Gefühl habe für Kundenorientierung. Was wollen Menschen, was brauchen Menschen und wie geht man mit irgendwelchen Claim-Fällen um? Also das kann ich, weil da kann ich Lösungen finden. Ja, deswegen, also das
ist okay,
die Gemeinsamkeit quasi.
Das war dann die A1 Telekom und die war aber noch in Wien.
Na, war schon Linz. Also ich kam ja schon durch P&C, bin ich ja auch schon in Linz gewesen, dann nach dem halben Jahr Wien und danach.
P&C in Linz, wie lange?
Oh, da fragst du mir zu viel. Ich habe zwischendurch eine Karenz gehabt. Fünf Jahre, glaube ich.
5 Jahre Karenz oder 5 Jahre?
Nein, na, 15 Monate Karenz, das hat mir, oder 13 Monate Karenz, das hat mir genügt, das hat mir ausgereicht. Ich wollte dann wieder anfangen zum Arbeiten. Genau.
Und dann zur A1 Telekom in Linz. Mhm. Wie lange warst du da?
Nur ein Jahr.
Nur ein Jahr. Und war das dann nicht so deins, wo du gesagt hast, da ist jetzt nicht dein Herzblut drinnen?
Da war nicht mein Herzblut unbedingt drin, nein. Und im Bereich des Callcenters hast du natürlich unheimlich viel abzuliefern oder musst unheimlich viel von den Mitarbeitern verlangen. Und das waren irgendwelche Abnehmzeiten oder Gesprächszeiten oder Pausenzeiten. Und das ist einfach nicht mein Ding, dass ich daneben sitze und das kontrolliere und ja, das war einfach nicht so mein Ding.
Und jetzt wird sich natürlich der ein oder andere oder die ein oder andere Hörerin fragen, was balabern denn die so lang herum? Ja? Von Ostberlin über P&C hin zu A1 und so weiter. Warum mache ich das? Und zwar deswegen, was jetzt kommt, weil nämlich die liebe Antje dann ihre Berufung gefunden hat. Du bist dann, glaube ich, irgendwann einmal drauf gekommen, dass du ein besonderes Talent hast, beziehungsweise ein besonderes Hobby, Interesse oder wie auch immer, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber die Fotografie begleitet dich schon ein Leben lang.
Eigentlich ja. Ich war schon immer in der Schule die Schulfotografin, habe mir Kameras von meinem Taschengeld selber gekauft oder habe mir zu Weihnachten Kameras gewünscht. Also die Fotografie begleitet mich schon ein Leben lang. Ich überlege gerade, wie das genau gekommen ist. Ich habe ein Buch gelesen, als ich noch angestellt war. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das heißt. Und da ging es darum, sein Element zu finden. Und da macht man so verschiedene Fragemöglichkeiten. Und ich kam immer wieder auf dieses Fotografie-Thema, warum auch immer. Ich wusste gar nicht, dass mir das so taugt. Aber irgendwie kam ich immer wieder drauf. Und dann habe ich das forciert und dann habe ich die Ausbildung begonnen.
Und das war parallel zur Karenz oder zur Telekom oder A1?
Das war parallel zur A1, ja.
Zur A1. Mhm. Hast du dann die Ausbildung zur Fotografin?
Ja, das ist so ein, nicht direkt Fotografin, aber das sind einfach so ein Jahr Fotomodule, wo du verschiedene fotografische Basiswissen quasi durchgehst. Also du musst natürlich unheimlich viel selber fotografieren und rausgehen und musst dir viele Aufgaben stellen, weil die Fotografie ist einfach so umfangreich und
Fotografie ist ja was sehr Kreatives. Ja, da muss man ein Auge dafür haben, da muss man ein Gespür dafür haben. Jetzt behaupte ich immer, dass man in einer Führungsposition bei Name P&C, ja, A1 Telekom und andere Genossenschaften. Ist schon wurscht, mir ist schon so viel Werbung gefallen darin, ist egal. Und jetzt behaupte ich jetzt einmal, dass man da jetzt nicht wahnsinnig kreativ sein muss. Ja. Wie hast du das dann entdeckt? Also, dass du, oder hast du gewusst, dass du eine kreative Ader hast?
Gespürt vielleicht schon immer, ja, doch, aber so richtig gewusst nicht, nein. Nein, gewusst habe ich es nicht wirklich.
Weil als Fotografin, also irgendwie, du hast gesagt, du hast schon als Kind begonnen zu fotografieren, hast du die Kameras immer gewünscht und hast dann die Ausbildung gemacht und dann hast du irgendwann einmal gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig als Fotografin.
Ja.
Hast alles einmal über den Haufen geworfen?
Genau, also ich habe mir die Frage gestellt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Letztendlich kam ich darauf, dass nichts passieren kann, da ich eine super Ausbildung habe, super Erfahrung habe, würde ich behaupten, und auch das Selbstbewusstsein hatte, dass, wenn das nicht aufgeht, dass ich wieder irgendwas finde. Also ich hatte dieses Selbstvertrauen einfach. Und ich habe mir gedacht, ich muss das jetzt einfach riskieren, kündigen. Hatte gar keinen Kunden, hatte noch gar nichts wirklich aufgebaut. Eine Website habe ich mir nebenbei aufgebaut, aber noch gar nichts wirklich gehabt und habe es einfach riskiert und einfach raus in die Welt quasi. Bin ich gegangen. Da wieder auch zum Thema keine Grenzen haben.
Aber wie hast du das dann geschafft? Weil du hast jetzt wirklich mittlerweile die Marke Antje Wolm. Ja? Also mittlerweile zumindest da in Oberösterreich, also im Zentralraum, bist du mittlerweile schon eine Marke geworden. Bist du das jetzt irgendwie strategisch dann angegangen und hast gesagt, jetzt mache ich das, diese und jene Positionierung, mache meinen Businessplan dazu, wie man es immer so schön bei uns in den Hörsälen hört, oder Wie hast du das gemacht? Wie ist dieser Kreativprozess dann abgelaufen bei dir?
Also es gab keinen Businessplan. Ich habe am Anfang alles ausprobiert, von der neugeborenen Fotografie über Babybauchfotografie, was ich relativ schnell sein gelassen habe. Hochzeitsfotografie wusste ich gleich, dass ich das eigentlich nicht machen möchte. Und bin relativ schnell in dieser Business-Fotografie-Sparte gelangt und habe dann nochmal 2021 auch einen ausgiebigen Positionierungsworkshop mir gegönnt, 2 Tage lang, wo wir meinen ganzen Markenaufbau, Markenkern, Markenwerte definiert haben. Und das war unheimlich wichtig. Und ich glaube auch, das hat zu meinem Erfolg eigentlich beigetragen.
Das heißt, du bist jetzt als Fotografin positioniert. Weil, na, formulieren wir die Frage anders. Der Fotografinnenmarkt, der ist ja heiß umkämpft. Ja? Ja. Er ist ja sehr offen. Und es gibt ja sehr viele. Wie hebst du dich jetzt ab? Wie positionierst du dich gegenüber anderen Fotografinnen?
Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass ich bei mir bleibe. Also ich habe gar nicht so den Blick unbedingt auf die anderen. Was machen die links, was machen die rechts? Natürlich schaut man mal gerne, aber ich finde, es gibt für jeder kann was vom Kuchen abhaben. Also man muss halt fleißig sein, man muss halt sich engagieren, man muss das lieben, was man tut. Und ich glaube, dann passiert das. Und man muss seine Aufgaben auch gut machen. Also ich glaube, dass das Wichtige ist. Und darauf konzentriere ich mich.
Ich habe ja mit dir eine interessante Erfahrung machen dürfen, nur für unsere Zuhörer. Ich habe die Ante gefragt, ob sie bei mir im Podcast zu Gast sein will. Und sie hat gesagt, ja, gerne, aber nur, wenn wir vorher ein Fotoshooting machen. Und nachdem sie der Gerald Weiß immer sehr gern fotografieren lässt, extrem gern, habe ich mir gedacht, warum? Ja, aber ich habe es natürlich sehr gerne in Anspruch genommen. Und dann habe ich erst gemerkt, warum das so ist. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dein Geheimnis. Oder nicht Geheimnis, sondern das ist so dein USP oder das ist so dein Zugang zur Fotografie, der Mensch.
Ja.
Warum?
Ich liebe die Geschichten von Menschen. Ich liebe Menschen kennenzulernen. Ich finde es einfach unheimlich interessant, dieses Unterschiedliche und was Menschen begeistert, was Menschen... Ja, oder was, wenn Menschen mal hinfallen, wie sie wieder aufstehen und wie sie sich dann aufrappen. Ich finde einfach, mich inspiriert solche Geschichten und mich mag das.
Nur damit die jetzt kurze Aufklärungsarbeit. Wir sind ja wirklich zusammengesessen und ich habe Fragen gestellt bekommen, wie Was arbeitest du? Wo bewegst du dich? Welche Hobbys hast du? Bist du musikalisch? Hast du Familie? Wie schaut deine Wohnung aus? Weiß ich nicht, bis hin zu, welche Kindheitsprobleme hast du gehabt?
Also, nein. Also so ganz war es nicht, um das nochmal aufzuklären.
Nein, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ja. Aber trotzdem sehr persönlich.
Ja, sehr persönlich. Also wenn ich mit Menschen arbeite, gerade im Business-Teil, wollen sie oft Fotos haben, wissen aber gar nicht, wofür so richtig und was sie damit eigentlich ausdrücken möchten. Deswegen versuche ich sie immer vorher kennenzulernen. Erstmal sehe ich dann, wie sie agieren und wie sie mir gegenüber sitzen und wer sie eigentlich sind. Und wir bauen auch dann schon ein Vertrauen auf oder auch telefonisch ist es manchmal. Und dann stelle ich solche Fragen wie, ja, wie möchtest du denn eigentlich wirken auf Bildern? Oder was möchtest du, was andere denken von dir? Oder wir gehen auch schon ein bisschen in die Positionierung an. Ich bin jetzt kein Business Coach oder keine Unternehmensberaterin, aber so ein bisschen in die Positionierung, wo soll es denn eigentlich hingehen mit deinem Business? Und was hast du denn für Ziele und welche Vision? Also ich finde das einfach für mich als Arbeit, als Fotografen unheimlich wichtig. Weil dann weiß ich, wo wir fotografieren, wie die Bilder aussehen müssen und kann mir dazu Gedanken machen.
Das heißt, du suchst natürlich auch dann die Location suchst du auch dann aus dafür. Genau. Wenn du diesen Menschen kennst, dann weißt du auch, in welcher Umgebung er am besten wirkt.
Genau.
Ja. War bei uns zwar eine ganz lässige Erfahrung, weil wir dann im Nachhinein draufgekommen sind, dass das die völlig falsche Location war für mich. Aber die Fotos sind super geworden, von denen haben wir ganz aufgezeigt.
Super, danke. Das kommt jetzt sicher gut rüber.
Nein, das war ja eigentlich nur
aber wir haben ja das Vorgespräch gemacht, direkt vor, also wir haben ja kein richtiges Vorgespräch, sondern das war direkt beim Fotografieren, hab ich dir ein paar Fragen gestellt quasi.
Ja, aber trotzdem war das dann eine interessante Erfahrung, weil du hast mich dann wirklich so positioniert, wie es meiner Art entspricht, ja, oder wie es meinem Wesen entspricht. Also man fühlt sich da eigentlich gleich einmal abgeholt, man fühlt sich gleich einmal wohl, ja, weil es gibt halt Menschen, die lassen sich nicht gern fotografieren und vor allen Dingen, wenn sie dann so gestellt sind und so weiter, du kennst das wahrscheinlich Häuser besser wie ich, aber trotzdem fühlt man sich dann gleich einmal abgeholt und vor allen Dingen, man fühlt sich sicher, ja. Und, aber nur jetzt einmal zum Prozess. Wir zwei haben ja kurz vorher gesprochen. Das ist ja jetzt nicht das große Ding, ja? Sondern wenn du jetzt jemanden anderen hast, fährst du da vorher zuerst hin, zwei Wochen vorher, machst du deine Notizen und machst du dann deine Gedanken und zwei Wochen später kommt dann das Shooting, wo du ihm sagst, dort und dort fotografieren wir, oder wie schaut dein Prozess da aus?
Na, ich habe ja unterschiedliche Arten von oder Sparten. Also einmal ist es ja diese klassischen Business-Porträts in größeren Unternehmen, Geschäftsführer, Vorstände, wie auch immer. Die wollen meistens, dass wir im Unternehmen fotografieren. Da finden jetzt keine großen Vorgespräche statt. Natürlich erkundige ich mich, um was es genau geht. Wie sollen die Bilder ausschauen? Wofür sollen sie verwendet werden? Und recherchiere auch ein bisschen, wer diese Menschen sind. Dann gibt es die Menschen, die Einzelunternehmer am meisten, die halt wirklich ihr Business gerade aufbauen oder für ihr Business ein neues Fotoportfolio brauchen. Da gehe ich schon tiefer rein und mit denen treffe ich mich meistens, weil es wirklich eine intensive Zusammenarbeit ist. Und ich möchte einfach, dass die mit dem Ergebnis unheimlich zufrieden sind und sich wohlfühlen damit, weil sie müssen sich ja dann selber länger ansehen. Also und das finde ich einfach wichtig.
Ich treibe es jetzt wieder mal auf die Spitze. Mhm. Angenommen, du hast jetzt einen Geschäftsführer, CEO von einem großen Industrieunternehmen, Stereotyp wieder, Anzug, Krawatte, alles grau in grau und so weiter. Also bitte um Entschuldigung, sollte ich da jetzt irgendwann zu nahe getreten sein. Aber du merkst dann, dass er vielleicht sogar in seinem Hobby, in seinem privaten Bereich, kenne ich nämlich zufällig, wenn, auf einmal bei einer Band spielt, ja, bei einer Rockband. Was machst du dann? Machst du dann die Fotos direkt in der Firma, eher die kühlen, ja, und Business-Fotos, oder gehst du dann in einen Hintergrund, wo man auch dann schon so ein bisschen sein Wesen, seine Art und seine Hobbys vielleicht herausfiltern kann?
Also wenn ich das wirklich herausgefunden habe mit dieser Rockband.
Herausfinden, ja, Entschuldigung.
Ja, herausgefunden habe, dann, ich habe meine Musikbox immer mit. Dann kommt natürlich, wird dementsprechend der Lieblingssong oder reingemacht von demjenigen. Und sobald die Musik angeht, verändert sich zu 99,9% der Blick des Menschen. Und das sind dann die Momente, wo ich abdrücke. Das ist eigentlich relativ einfach, aber mit Musik kann so viel bewirken, oder was, lass es irgendeine Vorstellung sein vom letzten Urlaub, ja, also was ihn total begeistert hat, irgendeine Stadt, dann versuche ich ihn daran zu erinnern zu lassen und gebe ihm quasi ein paar Stichworte dafür.
Also emotionale Fotografie, wenn man so haben will.
Ja, ich will, dass die Menschen bei sich sind. Und das schaffst du eigentlich nur, wenn du erstmal das Vertrauen aufbaust, eine Verbindung schaffst und wenn du ihnen irgendeinen Anknüpfungspunkt mit sich selbst gibst.
Ich überlege gerade, ja, du hast ja bei mir auch die Box, hast du damals.
Stimmt.
Ja, da vor mir hast du die Musik angefangen. War leider die falsche, aber.
Hey, du machst mich hier nieder, meine Arbeit.
Nein, war nur ein Scherz.
Ich weiß gar nicht mehr, was wir gespielt haben.
Ich glaube, irgendeine Hausmusik hat auch super passt. Also ich bin ja, nachdem ich ja eine Karriere als DJ gehabt habe, gefällt mir diese Musik noch immer. Also ja, es muss nicht immer mit Gitarre und Bass und Schlagzeug sein. Nein, aber Spaß beiseite. Und du versuchst aber, dir hier den Menschen herauszuholen. Du versuchst hier eine Emotion zu wecken, im Menschen drinnen, weil er durch diese Musik, durch diese Vorstellung vom letzten Urlaub, was auch immer, Glücksgefühle kriegt in Wahrheit. Ja. Sind das Endorphine, die man dann aus...
Keine Ahnung, aber es lässt ihn auf jeden Fall mal kurz den Gedanken... Er bekommt einen anderen Gedanken. Er ist jetzt nicht so fixiert auf diese Kamera und dass er jetzt performen muss. Also er ist mal kurz beim anderen Gefühl. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man ihn da wegholt vom Wegen, jetzt musst gerade stehen und macht die Körperhaltung so. Das will keiner sehen. Und wenn der normalerweise eine Rockband spielt oder wie du vorher meintest, mit Anzug und Krawatte, und wenn ich erfahre eigentlich, dass er so nie rumläuft, dann lasse ich den Herrn auch das Sakko ausziehen und die Ärmel hochkrempeln. Also wir brauchen uns nicht verkleiden für irgendwas. Das bringt überhaupt nichts. Keiner will Bilder haben, wer anderer ist oder...
Ja. Das ist ja das bei deinen Fotos, die strahlen ja etwas aus. Ja? Also das ist ja nicht irgendein Foto, sondern die strahlen tatsächlich etwas aus. Und zwar, man kriegt da wirklich die Emotion des Menschen mittransportiert. So ist es zumindest mir bei meinen Fotos vorgekommen. Und auch auf deiner Webseite sehe ich das ein oder andere Foto, wo ich mir denke, ja genau. Ja,
ja, das ist das schönste Feedback, was ich bekommen kann, ist tatsächlich, wenn jemand sagt, man spürt so die Persönlichkeit von den Menschen.
Sieht man.
Ja, genau, und darum geht es mir. Das ist das schönste Feedback für mich.
Und das sieht man auch und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil damit, und jetzt wieder zum Business zurück, damit hebst du dich auch ab und damit, das ist so dein USP, das ist deine Positionierung, damit machst du aber auch die Marke Antje Wollen draus. Ja? Also eine ganz scharfe Positionierung am Markt. Damit bist du sichtbar in einem Markt, der sehr viele Player hat, in einem Markt, der sehr viele Konkurrenten hat, unter Anführungszeichen, aber ich weiß, in diesem Markt arbeitet man auch sehr gerne zusammen, ja, und über Konkurrenzgrenzen hinweg. Aber wichtig ist da hier diese Positionierung zu finden. Meine Message ist da immer, wir sind ja schließlich im Wanna Be a Founder Podcast, bei mir geht es immer in meinen Seminaren um Positionierung, um USP und so weiter und wo, was drücke ich aus, was will ich, was ist meine Mission. Und da muss ich jetzt gar nicht so sehr eine große technologische Entwicklung haben, sondern das kann auch unter Anführungszeichen eine Fotografie sein, ja, in der ich mich positionieren kann und in der ich wirklich meine Message dann transportieren kann. Und das finde ich so spannend an dem Ganzen. Und das hilft dir natürlich auch, deine Brand oder deine Marke Antje Wollen zu stärken und dementsprechend auch Nachfrage zu erzeugen. Du hast ja schon tolle Aufträge mittlerweile.
Ja. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und unheimlich dankbar für das, was ich machen kann.
Darfst du über Kunden sprechen? Welche Kunden du hast bereits?
Ja, glaube ich schon. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Also Buck Aldrin, Kindle, Phil, da gibt es einige größere, gerade die produzierenden Unternehmen, aber auch viele Kreative oder Einzelunternehmer.
Also sehr stark in diesem Business-Bereich, in diesem Macher-Bereich, wenn man es so haben will.
Ja, also es gibt wirklich die zwei Sparten zwischen den Kreativen oder auch Schauspielern und Kreativschaffenden, wobei die ist noch ein bisschen klein, die würde ich gerne noch ein bisschen mehr ausbauen. Und wirklich die großen Unternehmen und Unternehmer.
Ja. Und jetzt bist du ja eine klassische Einzelkämpferin unter Anführungszeichen. Also du bist völlig alleine, du schleppst deine ganzen Sachen immer mit dir. Du brauchst ja Kraft. Ja? Das ist ja nicht leicht, was du da mit dir herumschleppst. Ich habe ja gehört in einem Nebengespräch irgendwann einmal, wie wir sie mal getroffen haben, du machst Triathlon.
Ja, das habe ich letztes Jahr begonnen. Und deswegen, weil ich mal an meine Grenzen kommen wollte, an die bin ich relativ schnell gekommen beim Training. ich bin aber dabei geblieben, ja. Also ich habe jetzt kein großes Ziel für einen Triathlon, sondern einfach dieses Training und das Vereinsleben und diese körperliche Ertüchtigung, das ist ein komisches Wort, aber das macht mir unheimlich Spaß.
Kommt noch aus der Ost-Berliner
Zeit. Kommt aus der Ost-Berliner Zeit. Die Berliner Schnauze.
Körperliche Ertüchtigung. Und ja, du bist bei einem Triathlon-Verein dabei und betreibst aktiv Triathlon, brauchst natürlich da relativ viel Zeit zu trainieren.
Ja, also ich nehme das wirklich nicht so ernst. Also ich habe meine Laufgruppe, mein Lauftraining und fahre ein bisschen Rad und das mit dem Schwimmen lasse ich gerade ein bisschen schleifen. Aber es macht einfach Spaß, im Verein mit Menschen sich zu bewegen und wir lachen unheimlich viel und ich glaube, das ist so doch der Ausgleich.
Ausgleich? Ich darf noch mal ganz kurz, weil es mir gerade eingefallen ist, noch mal zurückkommen zu deiner Fotografie. Du hast ja kein Fotostudio, sondern dein Grundsatz ist es ja, zum Klienten oder zum Kunden hinzufahren.
Genau. Also ich habe jetzt mittlerweile ein Büro seit Oktober mit 50 Quadratmetern, worauf ich sehr, sehr stolz bin. Da kann man auch ein bisschen fotografieren, aber ich bin ja kein Mensch, der gerne immer das Gleiche hat. Ich liebe ja die Veränderung und ich liebe ja das Neue kennenzulernen und die Menschen da festzuhalten, wo sie ja selber wirken.
Du bist natürlich sehr viel unterwegs und ständig auf Achse, ja, und dann zu fotografieren. Ständig auf Achse heißt auch, du hast Familie. Ja, du hast Kind und Mann zu Hause. Wie lässt sich das vereinbaren? Gerade als Frau immer wieder diese Frage, ich weiß, aber trotzdem ist es schwierig, das unter einen Hut zu bringen, oder?
Also man muss lernen, dass viel wegfallen darf. Also ich priorisiere und der Perfektionismus ist bei mir dort nicht vorhanden. Also bei uns stapeln sich auch mal die Wäscheberge. Kann durchaus vorkommen. Unser Garten ist nicht der gepflegteste. Meine Tochter muss sehr viel eigenständig und selbstständig sein. Bin aber jederzeit für sie da. Also das ist ganz, ganz klar. Aber ich verlange schon von ihr, dass sie sich selber was zum Essen kocht oder nach der Schule oder ihre Hausaufgaben selbstständig macht. Und man muss, glaube ich, Dinge priorisieren können. Das ist, glaube ich, wichtig. Also was ist wirklich wichtig und was ist dringend? Und
man darf ja den Kindern auch eine gewisse Selbstständigkeit zusprechen.
Vor allem, weil ich es selber auch so gelernt habe. Ich war ein typisches Schlüsselkind.
Schlüsselkind?
Kennst du das nicht? Na? Wenn du von der Schule nach Hause kommst und aufgeschlossen, also du hast immer einen Schlüssel um den Hals gehabt quasi, den Wohnungsschlüssel und die Familie war nicht zu Hause und bist nach Hause gekommen und hast dich quasi selbst versorgt.
Achso, ja, das sind die Schlüsselkinder. Okay, habe ich nicht gewusst, aber nachdem ich in einem selbstständigen Haus aufgewachsen bin und meine Eltern immer irgendwo unterwegs waren, weiß ich, was das ist und was das bedeutet. Ist nicht immer lustig, muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja. Aber wenn du sagst, du bist für deine Tochter da, aber trotzdem soll sie sich selbstständig entwickeln, ist ja das per se nichts Schlechtes.
Per se nicht. Ich hoffe nicht, dass sie mir das irgendwann mal in den Kopf werfen wirft. Oder man weiß ja nie, ob man das richtig macht, was man gerade tut. Ja, das weiß man erst in ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder was weiß ich was. Aber ich gebe, glaube ich, mein Bestes und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Versuchen wir alle. Ja. Die Eltern sind das Beste zu geben. Wir werden es nie hundertprozentig schaffen. Keiner ist perfekt. Wir werden immer Fehler machen. Wir werden es immer anders machen. Das ist immer so meine Message. Unsere Kinder werden es dann wieder anders machen, als wir. Es ist so der Lauf der Zeit. Ja. Antje, um schön langsam, aber sicher zum Schluss dieses Gesprächs zu kommen, wo kann man dich erreichen, wenn man jetzt sagt, Antje Wollen würde mir gerne mal fotografieren lassen, also meine Emotionen mal in einem Foto darzustellen, wirklich mit der Spitze Business, also Familienfotos magst du, glaube ich, nicht.
Nein.
Hochzeitsfotos auch nicht, keine Familienfotos.
Nein. Also das ist dann nur wirklich für ganz gute Freunde oder ganz gute Bekannte.
Und wie kann man dich erreichen?
Über meine Website am besten, dort kann man mir schreiben, da steht eine E-Mail-Adresse und Telefonnummer, über Social Media, Instagram.
Instagram, LinkedIn, überall vertreten.
Ja.
Antje Wollm, herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist. Ich wollte schon sagen, extra aus Berlin eingeflogen, aber nachdem du nur von Linz kurz rumgekommen bist, ist das auch voll okay. Danke, dass du heute vorbeigekommen bist. Ich weiß, deine Zeit ist knapp und freue mich dann schon wieder auf das nächste Fotoshooting.
Ah, okay, doch. Lass dich überraschen.
Antje.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich sag danke.